Jendrik Sisters, Levina, Jamie Lee, Anne-Sophie und so weiter.
Nora, was willst du mir wohl damit sagen?
Das waren nur ein paar Namen von Teilnehmern beim Eurovision Song Contest der letzten Jahre. Deutsche Teilnehmer, die alle sehr erfolgreich auf den letzten Plätzen gelandet sind.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir haben da, glaube ich, ein Muster, das wir
erkennen können. Also vorletzter Platz oder letzter Platz, das... Das ist unser Ding. Ist man mittlerweile gewöhnt. Wobei ich ja einen übersprungen habe und das war Michael Schulte, der auf Platz 4 gelandet ist 2018.
Ja, den darf man nicht vergessen. Der hat unsere Ehre verteidigt. Ja. Aber danach ist es wieder bergab gegangen. Ja, wo reden wir wohl heute drüber?
Über Menschen?
Über Musik? Über...
Eine sehr bekannte Fernsehsendung, europaweit bekannt.
Die jetzt, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich am vorangegangenen Samstag stattgefunden hat, Ende Mai.
Ja, Eurovision. Du bist ein bisschen weiter weg vom Mikrofon.
Ja, warum sagt Nora mir das so liebevoll? Weil wir tatsächlich nebeneinander sitzen. Ja. Und sie ganz genau sehen kann, dass ich zu weit weg vom Mikro sitze.
Na, zu weit nicht, aber ich will nur verhindern, dass wir total unterschiedlich laut klingen.
Obwohl wir tatsächlich heute mal im gleichen Raum sitzen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Folge heute. Ja. Das kann man tatsächlich mal sagen.
Ja, wobei wir das ja jede Woche sagen, aber... Ja,
noch besonderer als sowieso genau, schon.
Die besonderste Folge seit über einem Jahr.
Ja, so lange ist es nämlich her, dass wir uns persönlich gesehen haben. Aber jetzt sind wir ja wieder vereint für ein schönes, langes Wochenende mit ESC.
Ja, wir nehmen diese Folge jetzt ganz relativ frisch nach der Ausstrahlung des ESC-Finals auf. Also es ist Sonntag, gestern war unsere große ESC-Party.
Die wir zu zweit mit Cocktails und sehr vielen Snacks begangen haben.
So wie sich das gehört.
Genau, es war richtig schön, es war, also um das schon mal vorwegzunehmen, es war ein richtig schöner ESC, muss man sagen. Wir hatten richtig Glück jetzt bei dieser Version, bei dieser Ausstrahlung.
Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass wir ihn zusammengeschaut haben oder ob er einfach wirklich dieses Jahr besonders gut war. Und vielleicht auch, weil es letztes Jahr ausgefallen ist. Vielleicht war
die Freude alles war noch größer. Ja. Das kann sehr gut sein. Aber wir haben jetzt schon relativ viel gesprochen über die Umstände, aber ich will natürlich trotzdem wissen, wie es dir geht, Juno, auch wenn ich dich jetzt schon seit gestern die ganze Zeit gesehen habe.
Ja, mir geht es natürlich gut dadurch, dass du hier bist. Das ist, hebt doch die Stimmung sehr deutlich. Außerdem habe ich gerade Urlaub, jetzt eine Woche. Das hebt die Stimmung auch. Die ESC-Party hat auch die Stimmung gehoben, also, aber ist alles gut.
Ist alles super.
Jetzt müsste nur noch das Wetter ein bisschen besser werden. Es ist doch immer noch sehr wolkig, auch wenn der blaue Himmel ein bisschen rauskommt. Aber
also wir hoffen noch auf ein sonniges Pfingstwochenende, sodass wir vielleicht auch noch außerhalb dieser Wohnung ein bisschen unterwegs sein können.
Ja, bestimmt. Wie geht es dir denn?
Mir geht es natürlich auch wunderbar. Ich habe Urlaub, ich bin bei der lieben Nora, ich bin mal ein bisschen rausgekommen. Das ist alles sehr viel wert, nachdem man sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat und wir uns sehr lange nicht gesehen haben. Und ich muss wirklich sagen, der ESC war ein richtig guter Start für unser langes Wochenende zusammen.
Genau, ja. Es gab viele Highlights, über die wir noch sprechen werden, aber wir wollen erstmal auch so ein bisschen... über den ESC allgemein reden, weil, ja.
Was ist denn das überhaupt? Ne? Das machen wir ja gerne nochmal zu erklären, worüber sprechen wir hier eigentlich, so ein bisschen die Grunddinge klären. Und es gab auch so ein paar Funfacts, die ich diese Woche gelernt habe über den ESC, die ich vorher noch nicht wusste. Deswegen wollen wir die gerne auch nochmal teilen.
Genau, fang doch einfach damit an, die Funfacts zum ESC zu teilen.
Genau, also... 1956 gab es die erste Ausgabe, das heißt, diesmal war das 65. Jubiläum, natürlich mit einer Jahr Pause. Letztes Jahr, 2020, hat es ja nicht stattgefunden aufgrund der Pandemie. Genau, es gibt ganz spezifische Regeln, wenn man antritt. Also ein Lied, das beim ESC antritt, darf maximal 3 Minuten lang sein, was ich eine sehr sinnvolle Regel finde tatsächlich. Sonst gäbe es, glaube ich, wahrscheinlich auch 7- bis 10-minütige Lieder, die niemand hören will. Es dürfen maximal 6 Personen auf der Bühne sein. Ihr könnt ja das nächste Mal durchzählen. Es ist sehr auffällig, dass es tatsächlich auch natürlich eingehalten werden muss, sonst wird man natürlich disqualifiziert. Es gibt immer Live-Gesang. Also wenn ihr denkt, boah, die Leute können richtig gut singen, dann stimmt das tatsächlich, weil man hört sie halt live singen, während sie wahrscheinlich auch noch tanzen. Und
oder wenn sie richtig schlecht singen, dann stimmt das merkt man auch.
Das merkt man auch sehr schnell. Und es gibt zwar Live-Gesang, aber es gibt keine Live-Musik. Und das ist etwas, was ich tatsächlich neu gelernt habe. Ich dachte immer, oh ja, die spielen dann da auf ihren Gitarren und habe mich gewundert, warum die nirgendwo eingestöpselt sind. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber es werden keine Live-Instrumente gespielt. Also der Song selber, die Musik kommt vom Band.
Ja, und wenn man das dann weiß, dann fallen einem diese Dinge natürlich auch total auf.
Total. Und dass man achtet sehr darauf, wie Leute Instrumente spielen, wenn sie sie eigentlich gar nicht spielen.
Wenn sie mal plötzlich neben das Becken hauen auf dem Schlagzeug oder so, ja.
Oder Fake-Instrumente spielen. Ne? Ja. Sprechen wir später nochmal drüber.
Genau, ja. Du hast hier die Fun Facts aufgeschrieben, aber ich kann sie natürlich auch vorlesen.
Bitte, ja.
Der ESC besteht ja immer aus mehreren Teilen eigentlich. Wir haben jetzt nur uns auf das Finale konzentriert, weil das eigentlich das Highlight ist.
Und weil wir uns nicht spoilern lassen wollten wegen der Lieder, wir wollten es frisch und neu.
Genau, das ist eigentlich das Spannendste. Aber es gibt davor auch immer 2 Semifinals, wo ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall werden immer 10 davon weitergenommen aus jedem Finale. Und im Semifinale, ja. Und im Finale treten dann diese 2x10 Leute,
Gruppen
Künstler und Künstlerinnen gegen weitere 6 Leute an. Ich nenne es jetzt verallgemeinert einfach Leute.
Genderneutral, Leute.
Genau. Ja, es gibt nämlich die Big 5, das sind die 5 Staaten, die am meisten Geld dem Ganzen zuschießen. Und dazu gehört Deutschland auch, sonst wären wir wahrscheinlich schon länger gar nicht mehr dabei gewesen. Dazu gehören auch noch Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien. Und der Gewinner aus dem Vorjahr ist auch immer automatisch qualifiziert. Das war in diesem Fall die Niederlande und dort hat das Ganze auch stattgefunden. Ja, dann, man denkt ja auch immer so, hä, europäischer Wettbewerb, aber irgendwie sind da auch Länder wie Israel dabei, wie Russland und so. Aserbaidschan oder so, wo man denkt, hä, Moment, ist das jetzt wirklich Europa? Aber
ja, Australien hast du vergessen.
Ja, Australien, das ist nochmal was Besonderes. Aber teilnahmeberechtigt sind alle Staaten, die Teil der Europäischen Rundfunkunion sind. Und dazu gehören diese Länder wohl auch. Das war mir auch neu, aber wir informieren uns ja ein bisschen. Und bei Australien ist es so, die haben wohl eine so große Fangemeinschaft, dass sie seit 2015 auch berechtigt sind, teilzunehmen.
Genau, da freut sich das australische Publikum natürlich. Was auch noch ein spannendes Ding ist, was ja, ich denke auch viele wissen, dass man die Sprache frei wählen kann, in der man singt. Und deswegen hat man auch viele Künstler und Künstlerinnen, die in ihrer Heimatsprache singen. Und das war, glaube ich, auch lange Trend. Also, dass die in den Anfangsjahren meistens wirklich ihre Muttersprache genommen haben, wo es jetzt doch viele Beiträge auf Englisch gibt. Ja. Auch wenn man nicht Englisch spricht regulär. Aber es ist halt schon sehr divers von der Sprache her. Und es haben auch schon häufig Künstlerinnen und Künstler gewonnen, die ja in ihrer Heimatsprache gesungen haben, die relativ wenige vielleicht verstehen, ja, außerhalb des Landes.
Ja, dieses Jahr Italien, um das schon mal vorwegzunehmen, haben gewonnen mit einem italienischsprachigen Song. Das letzte Mal Niederlande, das war auf Englisch und der Gewinner vom letzten Mal heißt ja auch Duncan Lawrence, also typisch niederländischer Name. Aber ja, ich erinnere mich schon an einige Beiträge in der Muttersprache, auch Salvador Sobral 2017 für Portugal, hat auch auf Portugiesisch gesungen. Aber ich finde, es gab so eine Zeit, da war fast alles nur noch Englisch und auch man merkt es ja vielen Leuten an, wenn sie nicht so richtig gut Englisch singen können.
Auch Beispiel, deutscher Beitrag 2021.
Ja, ich glaube, er kann gut Englisch, aber er spricht halt sehr mit Akzent und er singt auch sehr mit Akzent, aber naja. Ja, aber dieses Jahr fand ich das sehr, sehr schön, irgendwie, dass doch viele Teilnehmer und gerade auch in den ersten Plätzen, also Italien, danach Frankreich und Schweiz, alle in nicht-englischsprachigen.
Genau. Ja. Deutschland hat ja auch schon mal mit einem deutschsprachigen Beitrag gewonnen in den 80ern. Mit ein bisschen Frieden, was wirklich jeder weiß, glaube ich, dass wir damit mal gewonnen haben, war auch auf Deutsch. Also das ist jetzt kein Hinderungsgrund und das ist natürlich eigentlich auch schön, weil die Künstlerinnen und Künstler, die sind ja außerhalb ihres Landes meist gar nicht so bekannt, wenn sie in ihrer Muttersprache singen. Ja. Warum sollte ich jetzt eine italienische Band hören, die auf Italienisch singt, wenn ich da nicht so einen Zugang zu habe? Also, mhm.
Ja. Auch bekannte deutsche Beiträge aus den 90er Jahren. Gildo hat euch lieb, auch irgendwie Platz 7. Und Warte, hatte Dude da von Stefan Raab. Auch irgendwie Platz, weiß nicht, 5 oder so. Also auch auf Deutsch.
Das ist kein Hinderungsgrund. Das ist, ja, das kann trotzdem populär werden. Aber bevor wir noch weiter über den aktuellen ESC sprechen, ist es ja eigentlich ganz spannend zu wissen, weil unabhängig voneinander interessieren wir uns ja beide für den ESC. Das ist so eine der Interessensüberschneidungen, die wir haben, die irgendwie ganz lustig ist, finde ich, weil wir von verschiedenen Ecken da irgendwie reingekommen sind. Was waren denn so deine ersten Erinnerungen an den ESC?
Ich muss ja auch sagen, dass du findest ja weltweit ESC-Fans. Also das ist ja irgendwie das Besondere und jeder hat das irgendwie schon mal gesehen, weil man
jeder wächst, hat so ein Bild im Kopf.
Davon. Man wächst damit irgendwie auf und ich habe halt versucht, mich zu erinnern, was so für mich der erste Moment oder dieses einprägsamste beim ESC war. Und tatsächlich bin ich zu dem Entschluss.
Ich habe mich entschieden,
dass das mein prägendstes Erlebnis, der prägendste Auftritt beim ESC. Ruslana 2004, die Gewinnerin aus der Ukraine war. Und da, wenn man das mal ausrechnet, war ich zu diesem Zeitpunkt 11, 11,5. Also es begleitet mich schon sehr lange und ich glaube auch, dass ich es vorher auch vielleicht schon mal gesehen habe, so am Rande. Aber seitdem relativ aktiv. Also das ist für mich, und ich habe das, also klar, jetzt haben wir es auch öfters mal wieder gehört, aber ich habe dieses Lied Wild Dances und auch wie sie getanzt hat, ich habe das noch so total vor Augen und im Kopf und das ist halt jetzt einfach 17 Jahre her und es ist immer noch da und es geht mir mit ganz vielen Liedern eigentlich so. Also natürlich wurden auch viele dann im Radio noch gespielt.
Erstaunlich viele. Also wirklich welche, wo ich dachte so, ach stimmt, das war ja beim ESC ursprünglich. Also aus anderen Ländern, die dann bei uns halt auch im Radio populär geworden sind.
Ja, aber ja, das wurde glaube ich gar nicht so viel im Radio gespielt, aber es ist trotzdem noch so in mir drin.
Ganz tief im Herzen.
Ja, also ist jetzt kein Lied, das ich so privat hören würde, aber ich fand das damals gut und ich kann mich auch irgendwie erinnern, dass ich dachte, die wird gewinnen, weil
die Performance ist auch einfach gut. Ja. Das ist einfach wirklich, die hatte einfach richtig Bock drauf, das sieht man. Und du hast ja auch, die war tatsächlich auch jetzt bei 2021, hat sie auch einen kurzen Auftritt in einem der Videos gehabt. Die ist halt immer noch scheinbar mit dieser ESC-Gemeinde sozusagen so verbandelt. Also ja. Das ist so ihr Ding und das ist ja auch irgendwie schön.
Ja, da gibt es irgendwie einige von den Gewinnern, die man immer noch so damit assoziiert. Die dann auch immer wieder, wenn es um ESC geht, tauchen die auf. Auch in dem Film, den wir auch nicht unerwähnt lassen können, The Story of Fire Saga, ein Netflix-Film, eine amerikanische Produktion. Also
selbst mit amerikanischen Schauspielern.
Selbst da ist das groß und das ist halt ein, ja, der nimmt das schon auch ein bisschen aufs Korn, aber...
Aber das ist ja auch gerade der Punkt beim ESC, finde ich. Ich glaube, wenn man so bierernst da rangeht, dann erstmal versteht man das dann auch nicht und dann ist es auch, hat man auch nicht so viele hohe Erfolgschancen, glaube ich. Ich glaube, man muss da halt schon mit sehr viel Spaß rangehen und ich finde, dieser Film, der passt da einfach perfekt zu. Der ist einfach... Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und das ganze Phänomen ESC noch nicht so richtig durchblickt, dann schaut euch das mal an. Das bringt einem das auf jeden Fall sehr gut näher.
Genau, und da tauchen halt auch einige von den letztjährigen Gewinnern auf, also Conchita Wurst war zum Beispiel, glaube ich, in einem kurzen Cameo dabei, Netta aus Israel, also ganz viele.
Und das, also vielleicht, weil wir gerade schon über den Film sprechen, es geht halt darum, über den isländischen Beitrag zum ESC in dem Jahr und Es ist einfach herrlich. Will Ferrell und Rachel McAdams spielen eine Band, die beim ESC antreten will, und das ist deren größter Traum. Und es ist einfach so, so herrlich, wie sie versuchen, da ihren Traum zu verwirklichen.
Genau, und ihr großer Hit ist Ja, Ja, Ding Dong. Und das wurde jetzt auch beim diesjährigen ESC vom isländischen, wie nennt man das
denn? Also der die Punkte vergeben hat
für die Jury. Ja, genau. Der hat dann halt auch als erstes gesagt, dass sie doch bitte Ja, Ja, Ding Dong spielen sollen.
Und es war halt echt, man hat wirklich gemerkt im Publikum, dass alle die Anspielung verstanden haben. Es war einfach so herrlich.
Ja. Aber ich glaube, der Moderator hat es dann auch nochmal versucht zu erklären oder zumindest der Kommentator.
Ja, er hat irgendwas mit Fire Saga auf jeden Fall gesagt, um das nochmal zu unterstreichen, aber... ja, es ist halt wirklich so ein Komplex, ne?
Aber das nur als Exkurs. Jetzt möchten wir doch auch noch klären, was für dich so die Erinnerungen an den ESC sind.
Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, dass ich es in einem Jahr geguckt habe, als ich bei meiner Oma war. Und ich weiß gar nicht so, ich habe es alleine geguckt. Und ich kann mich an verschiedene Performances erinnern, aber ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich einfach nicht abschalten konnte. Es war einfach wie so eine Sucht. Man hat so angefangen und die Veranstaltung geht ja wirklich lange. Und das war scheinbar 2007, nachdem ich dann ein bisschen recherchiert habe und rausgefunden hatte, wer die Siegerin war an dem Jahr. Da war ich halt 14. Ich weiß nicht, ob ich schon so lange aufbleiben durfte dann, aber ich habe es dann einfach gemacht und dann habe ich...
Es ist ja an einem Samstag immer, das ist ja das Gute.
Es ist am Samstag und es dauert halt sehr lange, weil die Punktevergabe auch so lange dauert, aber ich habe mir wirklich manchmal gedacht, so, habe ich mir die Sachen, die ich da gesehen habe, so eingebildet, weil es manchmal so eine wilde Mischung war. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und es waren wirklich die Sachen, an die ich mich erinnern konnte. Es hat in dem Jahr hat Serbien gewonnen. Es war die Künstlerin Maria Serifovic. Es tut mir sehr leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und das Lied hieß Molitva. Das musste ich jetzt niemand merken. Ich fand das Lied auch nicht gut. Aber ich konnte mich noch ganz genau daran erinnern, wie die Performance war und wie die nachher gewonnen haben und mit 1000 Herzen eine kitschige Botschaft versucht haben zu verkaufen. Und ich habe nicht verstanden, warum die gewonnen haben, aber es war halt einfach das Ganze drumherum, was mich so fasziniert hat irgendwie.
Ja, und also es ist mir jetzt dieses Jahr auch uns wieder aufgefallen, dass sehr viele überproduzierte und total geschminkte, hübsche Frauen in sehr, sehr, sehr...
Sehr austauschbar.
Sehr austauschbar und sehr knappen Kleidern.
Viel Glitzer.
Und wenn man jetzt mal diesen Beitrag aus 2007 von Serbien nimmt, das war... eine kleine, nicht besonders hübsche Frau.
Naja, also einfach,
es war halt Brille einfach keine... und in einem Anzug, glaube ich.
Also. Ja, relativ kurze Haare, eine Brille, die sah halt aus wie ein normaler Mensch, um es einfach mal so zu sagen. Und war halt nicht so aufgehübscht wie die wir jetzt so dieses Jahr vor allem auch gesehen haben. Oder auch in anderen Jahren. Und das ist natürlich schon was, da ging es halt den Leuten scheinbar um das Lied. Auch wenn ich es nicht gut fand, die Botschaft stand scheinbar im Fokus. Was ja auch wieder lustig ist, weil es wahrscheinlich fast niemand verstanden hat, was sie da gesungen hat, weil sie es in ihrer Muttersprache gesungen hat. Und das ist ja auch irgendwie schön, dass die Emotion rübergekommen ist, scheinbar.
Ja.
Aber eine Sache aus dem Jahr, an die ich mich auch noch richtig gut erinnern kann, ist der Beitrag von England, der so schlecht war. Da ging es irgendwie um Stewardessen und Stewards, die, also Flight Attendants, die dann, weiß ich auch nicht, irgendwas mit einem Flugzeug, die haben Koffer durch die Gegend geschoben und das lief mal so schlimm. Und ich saß dann, dachte mir so, das ist England. Warum sind die so schlecht? Die machen doch eigentlich gute Musik.
Damit könnten wir auch schon direkt überleiten zu dem diesjährigen ESC. Da hat nämlich England gegen uns gewonnen quasi in Sachen letzter Platz, weil England auf den letzten Platz gekommen ist mit 0 Points.
Mit 0 also wirklich Punkten. Komplett 0. Also komplett. Von Jury und Publikum 0.
Genau, und Deutschland hat immerhin 3 Punkte gekriegt.
Von der Jury, also auch vom Fachpublikum.
Ja, naja. Ja, aber da möchte ich auch mal mir auf die Schulter klopfen, weil ich da sofort prophezeit habe, das könnte gut der letzte Platz werden.
Das kann ich bezeugen. Das war eigentlich schon von Anfang an klar, dass das nichts wird. Und das ist halt irgendwie, das Lied war halt super 0815 und nichtssagend. Genau. Und die Performance auch.
Die Performance war halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Da waren dann 2 riesige Trompeten auf der Bühne. Und der Sänger hat irgendwie so ein bisschen rumgehampelt und sein Lied gesungen. Und das war, also ich erinnere mich am Ende natürlich noch an diese beiden Trompeten und sonst an nichts.
Ja, das war wirklich ganz herausragend nichtssagend. Und ich glaube, das ist es auch. Also das haben wir zumindest identifiziert, als wir gestern geguckt haben. Man muss schon rausstechen, damit das was wird. Also selbst wenn man wenn das Lied vielleicht nicht so gut ist oder man das vielleicht nicht privat zu Hause beim Bügeln hören würde, das muss halt im Gedächtnis bleiben, sonst funktioniert das nicht.
Ja, und die ganzen Sachen in der Top 10, also die meisten zumindest davon, die hatten ja irgendwas, was auch spezieller war. Und das, also irgendwie war das dann schon vorhersehbar, dass die gewinnen könnten, die gewonnen haben. Aber es hätten auch andere werden können.
Also es hätte wirklich aus den Top 10 hätte, glaube ich, jeder gewinnen können. Das, die haben wir alle da gesehen, glaube ich. Ja. Und das war halt auch sehr befriedigend, das so zu sehen. Und was ja auch eine Besonderheit ist, die wir jetzt nicht erwähnt haben bei unserem allgemeinen Blog, dass die Punkte ja lange Zeit immer so vergeben wurden, nur nach Publikumsstimmen. Also man konnte anrufen.
Nee, das war schon immer Publikum und Jury, glaube ich.
Ach so.
Aber es wurde halt nicht differenziert, das wurde halt direkt einfach immer zusammen so zusammengemischt.
Okay,
und seit 2, 3 Jahren oder so wird das halt aufgedröselt, um das Ganze spannender zu machen. Dann
und das macht es auch so unglaublich viel Spaß.
Also wir saßen gestern echt so auf der Kante und waren so richtig aufgeregt, weil es hat sich so viel noch verändert dadurch. Wenn man jetzt die Gewinner nimmt, Italien, waren, glaube ich, konstant gut bei den Jurypunkten, haben irgendwie 206 Punkte durch die Jury gekriegt und dann kamen halt noch 318 durch Publikum drauf und dann war so, wow.
Ja, man konnte das halt gar nicht absehen irgendwie, wie man die noch reinholen soll nachher. Und es war halt, sonst vorher war es halt die ganze Zeit von den Jurypunkten her Schweiz oder Frankreich. Das war halt die ganze Zeit so der Kampf zwischen diesen beiden französischsprachigen Liedern, die relativ reduziert waren, relativ auf eine Person nur, die halt gesungen hat und wirklich gut gesungen haben auch. Und da dachte man sich so, boah, die entscheiden das jetzt zwischen sich. Aber es hat sich halt nochmal komplett gedreht und das war einfach eine richtig gute Inszenierung auch einfach.
Ja, also es war richtig spannend und vor allem auch teilweise gab es da richtig krasse Unterschiede. Auch ich glaube, Finnland hat bei der Jury überhaupt nicht so gut abgeschnitten und dann halt auch durchs Publikum nochmal 200 Punkte drauf und sind dann am Ende auf Platz 6 gelandet.
Ja, und das ist ja eigentlich auch ganz spannend, weil die Jury hat, also wenn ich das jetzt mal so charakterisieren darf, so eher so die Chansons gewürdigt, sozusagen das gute Lied, so, ne, das was schön gesungen wurde, wo die Produktion relativ runtergefahren war und relativ reduziert. Und das Publikum hat aber denen auch vor allem Punkte gegeben, die eher so in die rockere Richtung gegangen sind. Also du hast dich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass gesagt wurde, das sind Hardrock-Beiträge.
Ja, das ist halt Peter Urban, der Kommentator für Deutschland, der ja, also ich meine, man merkt immer, dass er das auch mag. Er hat ja auch vor dem italienischen Beitrag angekündigt, jetzt müssen sie nochmal aufdrehen. haben wir dann auch ganz brav gemacht. Aber er bezeichnet alles, was irgendwie ein bisschen Gitarren hat, bezeichnet er immer als Hardrock. Und da
genau.
Ist halt Rock, aber hart ist was anderes.
Genau, ich fand es halt wirklich spannend, dass das Publikum mal gesagt hat, wir finden jetzt den Beitrag von Finnland, der wirklich auch, der klang wie Linkin Park und der Beitrag von Italien, der halt, ja, Glamrock habe ich dann später nochmal gelesen als Beschreibung, das trifft es wahrscheinlich ganz gut, dass die das eher favorisiert haben. Also auch die anderen, aber sowas, also ich weiß nicht, ob das nochmal so auch zurückgeht, auch so auf Lordi und so, dass man halt so eine buntere Mischung irgendwie nochmal will vielleicht.
Ja, es gibt ja schon immer auch einen Rockbeitrag. Also ich erinnere mich auch gerne an, das war glaube ich 2010, als Deutschland gewonnen hat mit Lena, für die Türkei war Manga dabei und die wurden glaube ich auch Zweiter oder Dritter oder so. Das war auch Richtung Linkin Park. Also Peter Urban hat das wahrscheinlich auch als Hardrock bezeichnet. Aber die fand ich auch richtig gut.
Wo wir gerade bei Peter Urban sind. Also er hat wirklich wieder einen richtig guten Job gemacht, finde ich. Er hat es wirklich wieder sehr trocken, lakonisch kommentiert. Er hat auch seine Meinung mit einfließen lassen. Und es hat den Nagel schon relativ gut auf den Kopf getroffen. So. Das war wirklich wieder ein guter Kommentar von ihm.
Ja, das macht ja auch einiges aus, dieser Kommentar. Weil wenn man jetzt die ganze Zeit nur die Künstler hätte, dann und nicht irgendwie
nicht
noch
so eine Einordnung,
den
so,
Input
ne?
Und man hat irgendwie sofort jemanden, mit dem man es irgendwie zusammen schaut.
Also. Genau, selbst wenn ich es allein, als ich es ja auch alleine geguckt habe, hat man trotzdem jemanden, der das mit einem schaut, wie du meinst. Es ist halt so, ne, man verbrüdert sich so ein bisschen mit ihm und denkt sich, ja genau, das sehe ich auch so oder das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber es ist immer wertschätzend, aber auch trockener Humor.
Ja. Und man merkt schon immer, wenn er irgendwas nicht gut findet oder wenn er was gut findet, das kriegt man dann auch schon mit. Also
Ja, auf jeden Fall.
Also er sagt es nicht so, er sagt es nicht so deutlich so, oh, das war jetzt super, sondern er macht das halt so unterschwellig.
Genau.
Sehr sympathisch eigentlich. Also das, ja, wir werden ihn ja wahrscheinlich überleben und dann müssen wir mal schauen, was da noch so kommt.
Ach, ich finde, das wird da auch jemand Gutes nachfolgen, aber er macht es einfach wirklich sehr gut. Und wir waren sehr überrascht, dass das schon in seinen 70ern ist. Also der gute Herr.
Man hört ihn halt auch immer nur.
das stimmt natürlich.
Aber der macht das seit 97. Das heißt, für uns beide ist er eigentlich schon immer dabei.
Immer die Stimme des ESCs. Und ich glaube, das ist. Ich habe es ein Jahr, habe ich es in England geguckt. Fun Fact, ich war mal in England für ein Jahr. Und da kommentiert es ja Graham Norton, der hat, glaube ich, einen ähnlichen Kultstatus, was so den ESC-Kommentar angeht. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man das schon so kennt, ne, ist mir Peter Obern dann doch irgendwie lieber, weil es ist halt so, das ist halt so, das kennt man halt. Das kennt man halt. Ja, also wie ihr merkt, wir gucken schon sehr lange ESC und wir hatten auch einen sehr schönen ESC gestern. Also wir haben so ein bisschen Vergleichswerte auch, aber... Was war denn dieses Jahr so besonders gut? Außer halt natürlich auch, dass die Spannung sehr gut war, aber was hat das denn so ausgemacht?
Ich fand, es war sehr vielfältig und es waren, also von den Beiträgen her, und es waren viele Sachen dabei, die tatsächlich gut waren. Also es fing relativ schwach an, fand ich.
Mhm.
Hat so ein bisschen gedauert, weil am Anfang waren wirklich mehrere relativ austauschbare Frauen hintereinander, alle in...
Das klingt jetzt sehr böse, aber es ist einfach so. Es waren wirklich Frauen, relativ knapp bekleidet, mit sehr viel Glitzer und die halt auch eine relativ generische Show abgeliefert haben.
Genau, halt so mit 5 Tänzern oder so. Und ja, irgendwie, also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die zweite war, glaube ich, aus Albanien und hat immerhin auf Albanisch gesungen. Das stach schon mal so ein bisschen hervor. Dann kam ja auch Israel mit einer komischen Frisur.
Nee, ich glaube, das war so ein Haargesteck wie so eine Tiara oder so, was sie auch hatte.
Ja, also es war ein bisschen unterschiedlich, aber nicht so sehr, dass man jetzt gesagt hätte, okay, da ist jetzt was dabei. Dann kam ja irgendwann Russland mit dem riesigen... Babuschka-Kleid? Nee, was war es?
Ja, genau, das war so ein
Matruschka-Kleid, genau, ja.
Mit dem sie durch die Gegend gerollt ist. Das war halt schon so ein ESC-Moment, wo man sich dachte, so, ach ja, das, dafür gucke ich das hier.
Genau, aber da war ich überrascht, dass sie nur auf Platz 9 oder 8 gekommen ist, weil das war so politisch motiviert und so eine Message in Sachen Frauen
sind man ja
stark
sagen,
und...
Genau, wobei man sagen muss, also in den ESC-Statuten steht halt auch, dass man sich politisch nicht äußern soll. Was halt die Botschaft ist, die dort auf jeden Fall geäußert werden kann, ist halt immer eine Botschaft für Diversität, für Gleichberechtigung, Gleichstellung. Und das hat sie halt auch verkörpert. Also das wurde vorher auch schon gesagt, dass sie sich dafür halt einsetzt und in ihrem Land dafür auch scheinbar angefeindet wird. Und das ist halt natürlich was uns auch gut gefallen hat einfach. Ne? Und sie halt, also Empowerment war eigentlich ihre Botschaft.
Genau. Ja, aber dann irgendwie fand ich, hat das Ganze Fahrt aufgenommen. Dann kamen echt gute Beiträge. Also Italien fanden wir auch beide ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Also, ein gutes Lied, was auch im Ohr hängen blieb. Eine Show, die halt relativ reduziert war, aber halt so eine klassische Rockshow irgendwie abgeliefert.
Und auch die Zweit- und Drittplatzierten Frankreich und die Schweiz. Sehr reduziert, aber sehr, sehr kraftvoll irgendwie.
Ja, sehr viel Gefühl drin gewesen. So vielleicht wirklich klassisch so zu den Anfängen des ESC, wo die Leute halt in ihrem Mikro standen. Wir haben uns noch ein paar Videos vorhin angeguckt, wo sie dann halt ihre Chansons gesungen haben, ein paar Armbewegungen gemacht haben, aber das war's halt. Das ist halt die Show gewesen. Also das war so ein bisschen vielleicht auch darauf bezogen. Aber ein Beitrag, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist die Ukraine. Es war eine Frau mit... weilender federgrünen Jacke irgendwie und ein paar Tänzern, die elektrische Heiligenscheine in der Hand hatten. Und das war auch so ein Beitrag, wo ich sagen würde, das ist typisch ESC und das dafür gucke ich das irgendwie. Und das wurde ja auch gewürdigt in der Bewertung.
Die sind ziemlich weit vorne. Vom Publikum, aber der Jury gar nicht so sehr. Die sind auf Platz 5 gekommen durch das Publikum.
Ja.
Also, aber das war so... schlecht, dass es schon wieder gut war. So
obwohl
ein
sie
Beitrag.
Nicht schlecht gesungen hat, es war halt sehr speziell. Sie hat relativ hoch gesungen, glaube ich. Sie hat in ihrer
Landessprache
gesungen. die Performance war einfach auch lustig.
Super skurril.
Super skurril. Also ich habe das Lied auch überhaupt nicht mehr im Ohr jetzt, aber als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja.
Und auch die Dance Moves, ich glaube, sie hat sich immer nur so ein bisschen leicht nach vorne bewegt, immer so gewippt und um sie herum haben halt diese Menschen mit den Heiligenscheinen getanzt. Und ich glaube auch, es waren auch zwei Tänzer wieder mit Instrumenten irgendwie. Das ist ja auch ein
gern Geige vielleicht.
Ja, oder ein Blasinstrument. Es ist ja ein gern gesehenes Motiv, irgendwelche Tänzer mit Instrumenten.
Wir erinnern uns an Epic Sex Guy.
Ja. Definitiv. Aber ja, wir reden die ganze Zeit so über verschiedene Beiträge, aber wir haben ja noch gar nicht erwähnt, was unser Favorit war, was wir schon seit gestern Abend durchgehend feiern und auch immer wieder hören und versuchen, die Choreo zu lernen.
Genau, und das war tatsächlich auch scheinbar der Favorit vor dem letzten Jahr, bevor es ausgefallen ist. Also der stand eigentlich schon letztes Jahr fest, dass er für Island antreten sollte. Der heißt Dadi. Wie heißt die Band?
Oh Gott, Gagner Magnet.
Dankeschön.
Dadi Ok Gagner. Oh. Dadi Ok Gagner Magnet.
Genau. Das ist ein Herr mit langen Haaren und seine Gruppe. Sie tragen alle grüne Pullover mit ihren verpixelten Gesichtern drauf. Das ist eigentlich deren Auftritt sozusagen. Sie singen auf Englisch und sie haben eine unglaublich gute Choreografie, bei der wir uns so weggeschmissen haben. Das war einfach eine helle Freude. Das ist so schön.
Und Side Note, sie waren die einzigen Teilnehmer, die nicht live dabei waren. Also dieses Jahr ist ja immer noch Pandemie, leider.
Falls ihr es noch nicht wusstet.
Und alle Auftritte waren live in dieser Ahoy Arena in Rotterdam. Außer dieser eine, weil ich glaube...
Einer wurde positiv getestet,
ja, also ich. Zwei waren auf jeden Fall nicht dabei im...
Green Room, im abgetrennten Green Room, der nicht der Green Room war, wo alle anderen saßen.
Ja, aber alle Teilnehmer mussten vorher ein Video aufzeichnen quasi, das dann halt notfalls abgespielt werden konnte.
Und das war halt da der Fall dann.
Genau, und beim Vorjahressieger auch. Ja, aber es war so köstlich. Und dieses Lied, 10 Years heißt es, das geht auch total ins Ohr und die sind so herrlich sympathisch. Also es sind, ich glaube, das sind auch größtenteils irgendwie Studenten, die halt irgendwie, Studierende, irgendwie so normalos aus irgendwelchen isländischen Dörfern und das passt auch so zu dem Bild, was man aus Feuersaga hat.
Ja, total!
Also als hätten die diesen Film nach diesem Vorbild. Ich war noch nie in Island, aber ich stelle mir diese Menschen einfach so. Es war super authentisch dadurch irgendwie.
Genau, es war authentisch. Die haben sich selber nicht ernst genommen. Das Lied war gut. Es war wirklich, also es ist so eine Elektronummer. Es ist halt so ein bisschen wie Oldschool-Computerspiel, haben wir so gesagt. So klingt es halt, als ob man das halt in so einem Videospiel halt hören könnte aus den 90ern oder
die
so.
Die haben, glaube ich, sogar auch Videospiele produziert, die...
Oh,
also,
okay.
Ich habe irgend sowas gelesen, dass die... Oder irgendwelche Apps...
Ja, dann macht es natürlich noch mehr Sinn. Aber es wirkte halt echt wie so ein paar Freunde, die sich dann überlegt haben, wir machen jetzt ein Lied und dann machen wir diese Choreo dazu. Und das Beste war halt nicht nur, dass sie getanzt haben, sondern dass die Gesichtsausdrücke dabei sich kein Stückchen verändert haben. Es war einfach nur so ein, okay, und jetzt die Arme ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen hier. Es klingt jetzt nicht so kompliziert, aber es gibt sogar ein Dance-Tutorial auf YouTube, was wir uns gestern noch angeguckt haben zu 10 Years. Das werden wir auf jeden Fall noch üben müssen.
Genau, und der Dadi, der kommentiert das auch so trocken. So, und irgendwie, man merkt auch in der Musik und in der Art, wie sie tanzen, dass die so einen furztrockenen Humor haben.
Total, auf jeden Fall. Also wirklich super sympathisch und ich verstehe auch, warum die Favoriten waren letztes Jahr. Das Lied, was sie davor hatten, hieß, glaube ich, Think of Things oder so. Das klingt auch sehr lustig, das ist auch sehr schön. Und es ist halt, da merkt man halt wirklich, dass die Beiträge beim ESC einfach super unterschiedlich waren auch und dass halt alles so seinen Platz da hat und die waren halt auch ziemlich weit vorne. Also sie waren nicht so, wie wir uns gewünscht hätten auf dem Gewinnerplatz.
Aber Platz 4, das lässt sich ja auch sehen. Also.
Und ich glaube, also sie haben, glaube ich, von der Jury und vom Publikum relativ gute Bewertungen gekriegt.
Ja, konstant, immer wieder. Gut.
Und das ist halt das Schöne, ne? Dass jeder so sein Ding da findet und dass man kriegt was Ernstes, man kriegt was Lustiges, man kriegt was in der Muttersprache, man kriegt generische Popsongs. Es ist halt alles mit dabei irgendwie.
Ja. Also es gab auch so Beiträge, wo man denken würde, die würden im Radio gut funktionieren, aber beim ESC selbst sind die dann vielleicht nicht ganz angebracht.
Das dachte ich bei Malta halt. Das war eine Dame, die dann, also relativ jung noch, die halt ihr Lied gesungen hat und auch wirklich richtig gut. Die hat, glaube ich, vorher auch schon Jugend-ESC und so gewonnen. Das wäre halt auch so ein Reihenlied gewesen, aber die war auch so, also von den Bewertungen auch relativ weit vorne. Und das ist halt auch dann, es gibt halt wirklich von bis, aber man muss halt ein bisschen rausstechen. Das ja, ist schon so.
Genau, und also was ja auch so ein typisches Eurovision-Ding ist, sind diese Beiträge, die dann so ein bisschen folkloristisch angehaucht sind, die dann immer irgendwie, ja,
Pop-Song mit so, irgendwie so haben, ja,
also egal welches Land, das gibt es ja überall irgendwie und dann denkt man so, ah ja, ich muss jetzt noch ein bisschen Heimat reinbringen, aber das, ja, das
funktioniert manchmal.
Ja, aber nicht. Selten irgendwie, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, wer da gewonnen hätte mit so einem Lied, also bei Ruslana, Ukraine 2004 war das schon irgendwie so. Aber nicht so gewollt. Also da wirkt das irgendwie ja authentisch. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich der Faktor, den man immer einbeziehen muss, dass es irgendwie authentisch ist. Es muss halt zu dem Künstler oder der Künstlerin passen, die dort auftritt. Also wenn die Person eine krasse Dance-Show macht, dann muss man halt auch fühlen, dass sie eine krasse Dance-Show machen will. Zum Beispiel ein Beitrag, den wir noch gar nicht erwähnt hatten, Litauen war das, ne? Die hatten gelbe Anzüge an und haben auch eine super Choreo gemacht und man hat richtig gesehen, dass die richtig Bock da hatten. Die so richtig in diesem ESC-Game auch drinne waren.
Ja, aber auch da habe ich mich gefragt, meinen die das jetzt ernst oder...
Ich glaube, die haben einfach Spaß. Ich glaube, man muss gar nicht so richtig sagen, ist das jetzt ironisch gemeint oder nicht. Ich glaube... Du glaubst nachher auch das, was du da tust. Ich glaube, das ist dann egal, ob das am Anfang vielleicht ein Witz-Move war irgendwie, aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, wie es ankommt. Und die waren auch relativ weit vorne mit dabei.
Ja, aber auch, also bei der Jury glaube ich kaum und beim Publikum richtig gut angekommen. Und
ja.
Es war so ein bisschen von der Musik her 80s-Style.
Es war auch ein bisschen Camp. Also er hat auch sehr, also der Sänger hat auch sehr gespielt mit dem Publikum. Ich glaube, das war einfach so ein Fun-Ding, wo man sich halt denkt, das ist halt. Ich glaube, die Choreo müssen wir auf jeden Fall auch nochmal üben.
Ja, aber da müssen wir auch noch gucken, ob es dazu auch ein Dance-Tutorial gibt, weil die war schon ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, also ich glaube, das mit der Authentizität ist halt immer so eine Sache. Das ist halt auch ein Begriff, den man so, der so ein bisschen ausgelutscht ist. Und man fragt sich ja auch, was ist authentisch? Aber ich glaube, es ist wirklich dieser Faktor, passt das zu der Künstlerin, dem Künstler, was da gerade passiert? Oder wirkt das, was irgendwie aufgestülpt ist irgendwie, wo du das performst, was dir jemand anderes sagt? So eine Persona, die sich jemand anderes für dich ausgedacht hat irgendwie.
Mhm. Ja, und also es darf halt auch nicht so sein wie alles anderes gleichzeitig, weil dann kauft man es ja auch nicht mehr ab, wenn alles... komplett gleich ist.
Ja, du musst halt wirklich rausstechen und ich glaube, das ist halt, es ist eine Gratwanderung, aber ich finde zum Beispiel bei der Ukraine hat es super gut funktioniert, dass die rausgestochen haben, dass es speziell war. Es war halt was, das ist das, was man vom ESC erwartet. Das hat, da auf so einen Beitrag habe ich halt gewartet. Ich hätte die vielleicht nicht auf Platz 1 gesehen, aber ich habe die auf jeden Fall vorne mitgesehen, weil die einfach so speziell waren. Das hat einfach Spaß gemacht.
Ja, aber ich finde auch, wenn man so die letzten Gewinner durchguckt oder allgemein die Gewinner, dass man dann im Nachhinein manchmal schon denkt, ja, okay, ich kann verstehen, warum das gewonnen hat. Also manchmal fügt sich das so richtig so, dass man denkt, ja, ja. Aber es gab auch so Jahre, also bei Lena bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, warum sie jetzt gewonnen hat, aber sie ist halt auch war damals ja auch noch sehr jung und...
Das wirkte halt auch sehr ehrlich, die Performance war auch nicht besonders poliert, sie hat halt so ein bisschen hin und her getanzt, sie hat gesungen und es war halt eine reduzierte Performance, die aber mit einem spaßigen Lied irgendwie
ja, war. Ja, irgendwie auch so sehr positiv irgendwie ja, vom Gefühl her.
Sehr fröhlich.
Aber das Jahr danach, 2011, da hat der, Aserbaidschan?
Ja, genau,
Aserbaidschan. Irgendwie Niki und noch irgendjemand. Hab's auch schon wieder vergessen. Das war so ein Lied, wo ich beim Voting, wenn man dann immer sieht, 12 Points go to, und dann sieht man die da und man denkt sich, was haben die nochmal gesungen? Und auch als sie dann nochmal aufgetreten sind, was?
Ja. Das dachte ich halt auch bei dem Lied aus Serbien damals, 2007, aber man darf den Zeitgeist manchmal nicht unterschätzen, glaube ich, worauf die Leute gerade so, wo die Stimmung gerade für da ist. Und dann war vielleicht dieses Jahr nicht die Zeit zum Beispiel für so ein super spaßiges Lied wie Island, das war aber auch nicht die Zeit für ein super weiß nicht, gefühlvolles Lied, so wie die französischen und Schweizer Beiträge. Vielleicht war einfach Rock jetzt gerade.
Ja, jetzt ist einfach die Zeit, um die Sau rauszulassen. Ja,
genau.
Wir müssen vielleicht auch noch was zum italienischen Beitrag dazu sagen, weil wenn die Folge rauskommt, kann sich wieder alles geändert haben und vielleicht wurde ihnen der Sieg aberkannt.
Aber sie haben immerhin letzte Nacht noch ihre Pressekonferenz gehabt für die Gewinner. Also vielleicht möchtest du den Hintergrund erklären, warum wir uns nicht ganz sicher sind, ob es jetzt tatsächlich feststeht.
Ja, es gehen Bilder rum, bei denen man angeblich sieht, wie der Sänger kokst.
Auf der Kamera im Green Room, der öffentlich ist.
Ja, also quasi live vor Publikum hat er. Aber ja, es gibt, glaube ich, bisher noch keine eindeutigen Beweise dafür. Von daher, man weiß.
Ich habe auch nichts in den ESC-Regeln über Drogen gelesen. Also, ich meine, Alkohol haben die sowieso en masse getrunken, zumindest so wie das aussah, also der italienische Beitrag.
Man hat auch immer, wenn man die Italiener mal zwischendurch bei der Punktevergabe gesehen hat, dachte man echt sofort, oh Gott, die geben besoffen. Einen Scheiß drauf und die sind total besoffen, gucken ständig auf ihr Handy und keine Ahnung. Also, sehr interessant, aber ja, Rock'n'Roll never dies.
Die waren auf jeden Fall auch in dieser Hinsicht authentisch, das muss man ihnen zugute halten.
Wir müssen auch noch sagen, wie sie heißen. Die haben nämlich einen dänischen Namen, Måneskin.
Wissen wir, was Måneskin heißt? Nee, oder?
Mondschein.
Danke.
Die eine aus der Band ist wohl Dänin und deswegen haben sie sich für diesen Namen entschieden.
Das fand ich auch ganz schön, dass sie eine weibliche Gitarristin hatten. Das war auch irgendwie, also dieser ganze Diversitätsgedanke ist halt, also der war in diesem ESC auf jeden Fall sehr sichtbar.
Ja, Diversity ist immer Thema. Also man kann da weit zurückgucken, glaube ich schon, und da immer wieder Leute aus der LGBTQ-Community, ich meine, Jendrik dieses Jahr für Deutschland ist ja auch ziemlich eindeutig. G.
Es ist halt dieses, aber das ist ja auch, also die Beiträge sind häufig auch sehr camp, würde ich sagen. Und ne, wir haben ja schon über Glitzer gesprochen, das ist halt auch ein großer Anteil der Bühnenoutfits. Es ist halt auch, weil die Fan-Community halt auch häufig queer ist. Oder die auf jeden Fall diese Veranstaltung auch so für sich so claimed irgendwie. Und ja. Das ist halt so ein ganzer, es ist halt auch super camp, das muss man einfach sagen. Das ist einfach, ne, enge Outfits, viel Getanze, es ist auch sehr Musical teilweise, es ist viel Glitzer, es sind Männer in komischen Roben, es ist halt einfach.
Du kannst sein, wer du willst. Das genau. ist das, was das Ganze ja auch besonders macht und das, was dann wahrscheinlich auch ausschlaggebend für diese Community ist, dass man sich da so zu Hause fühlt, weil da ist jeder einfach wie er sein will. Und dass dann jemand wie Conchita Wurst 2014 gewonnen hat, das passt halt auch.
Genau, das ist halt sehr so accepting, ne? So eine sehr tolerante Umgebung, wo man das auch irgendwie, ja, wo man sich halt ausleben kann, dann auch in seiner Kunst.
Ich glaube, das war früher noch nicht so, aber es hat sich sehr dahin gewandelt, gerade in den späteren Jahrzehnten.
Ich glaube, die haben sich auch einfach ihrer Fanbase angepasst, um ganz ehrlich zu sein. Also wenn du merkst, okay, das kommt jetzt bei der LGBTQ-Plus-Community gut an, dann sind auch die Beiträge, glaube ich, eher gewillt, also das sind die Länder eher gewillt, Beiträge hinzusenden, die halt so sind, dieses auch so bedienen. Ne? Also wirklich, okay, also vielleicht eher Camp wirken vielleicht.
Wir haben ja vorhin nochmal so einen Durchlauf angeguckt von den letzten, von den allen Gewinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber es war ja auch Dana International, das war mir irgendwie ein Begriff, ich weiß nicht mehr, ob in den 90er Jahren, es war auch eine transsexuelle Künstlerin, also es war schon irgendwie dieses Anderssein, ist da immer ein wichtiger Teil und die gewinnen dann auch oft.
Und das ist ja auch schön, weil ich meine, das Publikum stimmt ja nun mal, also klar gibt es die Jury, aber das Publikum stimmt halt auch ab. Und ich denke, das ist halt auch toll, wenn man merkt, da ist ein Raum, um dem Ganzen so einen Platz zu geben und so eine Veranstaltung, wo es halt einfach wirklich, wo man einfach alles machen kann, was man möchte.
Ja, und diese Akzeptanz ist halt europaweit irgendwie, beziehungsweise in allen Ländern, wo es die Europäische Rundfunkunion gibt, ist da.
Ja, und ich fand es halt, es ist halt so eine doppelte Botschaft. Ne? Also die in diesen Postkarten, die sie ja zwischen den Beiträgen immer zeigen, von wegen, der kommt aus dem und dem Land, der hat den und den Hintergrund. Das haben sie ja diesmal dann innerhalb von kleinen Häusern gemacht, die eine bestimmte Einrichtung hatten. Da betonen sie ja die ganze Zeit, wir sind alle sehr international. Also die Künstler kommen vielleicht aus Land XY, aber eigentlich haben sie Wurzeln auch noch hier und da und überall. So, das ist eine schöne Botschaft. Und wir sind alle zusammen in Europa, ist auch eine wunderschöne Botschaft. Und dann diese andere Botschaft halt noch. Und dann kannst du innerhalb dessen auch noch das sein, was du möchtest. Also egal was. Und dich halt auch so zeigen, wie du möchtest. Ne? Dein eigenes Land vertreten, deine eigene Sprache singen, deine eigene Sexualität oder Identität ausleben. Und das ist halt einfach irgendwie so eine schöne doppelte Botschaft. Ne? Und das halt im super Mainstream. Ne? Wir haben uns halt auch gefragt, wer so die Zielgruppe ist. Und eigentlich wahrscheinlich einfach alle. Ich meine, der normale ARD-Zuschauer wahrscheinlich genauso.
Ja.
Der sonst vielleicht nicht so viel
ARD. Es gibt halt jetzt auch einfach schon so lange, dass die Generationen ja auch nachwachsen. Und die von früher gucken es halt auch immer noch zum Teil. Also es bleibt das halt irgendwie bestehen. Und das ist immer schön. Man freut sich ja jedes Jahr irgendwie drauf. Und dieses Jahr war das ja nicht so, aber es gab ja auch hierzulande schon öfters größere Vorentscheide, wo man, also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, dass ich den Vorentscheid 2010 gesehen habe, wo dann Lena gecastet wurde. Und da fiebert man schon irgendwie drauf hin, so dieses halbe Jahr davor. Man denkt, oh, wer könnte uns dieses Jahr vertreten? Das ist ja schon auch aufregend irgendwie.
Ich finde, das ist eine super Überleitung zu unserem Schlusswort, weil was natürlich in der Berichterstattung in Deutschland auch das Dominierende war, was ich ein bisschen schade finde, weil man könnte auch einfach über die allgemeine Veranstaltung sprechen und wie spannend sie war. Nein, wir müssen natürlich auch immer darüber sprechen, wie schlecht Deutschland war. Wir haben schon ein bisschen was zu Jendrik gesagt. Man kann immer versuchen, eine Fehleranalyse zu machen, warum er so abgeschnitten hat, wie er abgeschnitten hat. Aber vielleicht gehen wir lieber von der anderen Ecke und sagen, wie können wir, ich spreche jetzt von wir als Deutschland, wie können wir besser werden beim nächsten Mal? Was sollte unser Beitrag nächstes Mal sein?
Also wenn man jetzt mal guckt, wer so die erfolgreicheren, also sagen wir mal Top-10-Beiträge von Deutschland waren, das war 2018 Michael Schulte, es war Lena, es war auch, ja, nehmen wir mit rein, Roman Lob, nachdem Lena zum zweiten Mal angetreten ist, Max Mutzke natürlich auch irgendwann schon vor längerer Zeit. Es waren immer eher die reduzierteren Beiträge, also die ohne viel Show, ohne viel Tänzer, irgendwie sehr zurückgenommen, sehr reduziert, sehr simpel. So, ja. So eher Richtung Singer, Songwriter oder eher so, ja, halt.
Gute Sängerinnen oder Sänger, die halt ihre Performance machen, aber ohne viel Tamtam drumherum.
Genau, und man hat das denen irgendwie auch allen abgenommen. Und das, wenn ich jetzt so mich, wir haben ja vorher noch ein paar Beiträge angeguckt, auch von Namen, an die man sich schon gar nicht mehr erinnert, obwohl das erst kürzlich war. Also zum Beispiel 2019 Sisters, ich habe mich überhaupt nicht mehr an die erinnert. Das waren irgendwie zwei Mädels, die ich kann mich nicht an diesen Song erinnern.
Es war einfach, wir können es noch nicht mal näher beschreiben.
Es war, glaube ich, schon auch relativ reduziert, aber es war irgendwie nicht die Art von Reduziertheit, die gut ankommt.
Es war vielleicht, also nochmal dieses Authentizität-Dings vielleicht. Also wirklich was, was denen entspricht. Also so bei Michael Schulte denke ich so halt, das passte einfach irgendwie.
Ja, und ich glaube, er hat das Lied ja auch selber geschrieben. Von daher war das auch nochmal, also man hat das dann irgendwie gespürt, dass das so seine Geschichte ist, weil es ging ja auch um seine Familie und seine Mutter.
Ja.
Das kommt schon irgendwie rüber. Und dann ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, auch Stefan Raab gewesen in den letzten Jahren. Der ja sowohl Max Mutzke als auch Lena mit hervorgebracht
entdeckt,
hat.
Ja. Geschrieben, die Lieder teilweise geschrieben. Er ist ja auch schon selber mal angetreten und war auch gar nicht so schlecht platziert, glaube ich. Ja, man kann natürlich nicht immer sagen, okay, Stefan Raab ist das Ausschlaggebende, aber ich glaube, dass es einfach wirklich dieser Faktor ist, was liegt uns, wie können wir authentisch rüberkommen, und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir auf Deutsch singen sollten oder, ja, ich glaube, das ist dann doch irgendwie zu doll. Das kann man den Leuten, glaube ich, nicht zumuten. Aber ich glaube wirklich, dass es dieses Reduzierte ist, was uns eher liegt als die Riesenshow. Also wenn ich mir überlege, jetzt Cascada sind eine erfolgreich, auch im Ausland erfolgreicher als Band, als Gruppe, aber das war irgendwie nicht, dafür dann nicht catchy genug, das Lied, wo sie mal angetreten sind.
Ja, und es gibt ja auch, die No Angels sind ja auch mal Teilnehmerinnen gewesen und die haben ja in Deutschland einen riesen Erfolg gehabt und die gibt es ja jetzt auch wieder. Also der Erfolg geht noch weiter. Aber da hat das halt überhaupt nicht reingepasst.
Also, ja, das hat irgendwie nicht den Nerv getroffen. Ja, es ist schwierig. Es kommt, wie wir haben auch schon gesagt, es kommt wahrscheinlich auch auf das Jahr an. Wie ist die Stimmung gerade? Was brauchen die Leute? Und ich glaube, da brauchen wir vielleicht jemanden, der ein bisschen mehr am Puls der Zeit ist und merkt, was zu dem Künstler oder der Künstlerin passt und was dann auch in das jeweilige Jahr passt. So.
Und jetzt, um nochmal auf Jendrik zurückzukommen, ich glaube, der hat das zu sehr herausgefordert. Also der ist halt ein riesengroßer ESC-Fan, was man auch merkt. Und der hat dann so eine Show gemacht, die halt auch irgendwie, ich will jetzt beim ESC so sein, wie der ESC halt ist, irgendwie sehr farbenfroh, sehr bunt, mit Tänzerin, mit einer
überdimensionierten Hand.
Mit einem Bühnenbild, das keiner versteht, das Fragen auf. Ja, vielleicht wird das ja ein Meme dieses Jahr, die Hand.
Auf jeden Fall, ich habe schon sehr viele Sachen mit Mittelfingern gesehen.
Dabei war es ja eigentlich als Peace-Zeichen gedacht.
Ja, aber wenn die dieses Kostüm an den rechten Arm runtergenommen hat, das halt Mittelfinger.
Ja, also das war, ich fand es ein bisschen zu sehr drüber und sein Akzent war halt zu sehr, zu stark und das...
Hätte er vielleicht wirklich auf Deutsch singen sollen, also ganz ehrlich, wieso, vielleicht hätte das eher sein, dann hätte das vielleicht funktioniert.
Ja, und, aber das Lied hatte auch nicht genug Pep, fand ich, also es war zu fröhlich eigentlich.
Es war zu hektisch, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja. Aber sehr sympathischer junger Mann.
Total, wir hätten es ihm auf jeden Fall gegönnt, einfach nur auch, weil er halt den ESC scheinbar so sehr liebt und weil er da so Bock drauf hatte. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder mit was anderem. Kann ja auch gut sein.
Mit einer reduzierteren Nummer.
Mit einer reduzierteren
von
Nummer.
Von Stefan Raab produziert.
Vielleicht. Denk drüber nach.
Aber ja, wir werden nächstes Jahr nicht beim ESC antreten, so viel ist schon mal sicher.
Wir werden auf jeden Fall den ESC wieder gucken und wir können es euch allen nur wärmstens empfehlen, das auch zu tun. Es ist einfach richtig gute Unterhaltung.
Genau.
Es ist für jeden was dabei und wenn man sich nur gerne aufregt, wie schlecht manche Dinge sind, das ist auch vollkommen legitim und das gehört zur Experience mit dazu.
Ja, am besten ist es natürlich, es zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft.
Mit ein bisschen Alkohol.
Mit anderen
also
Leuten
natürlich nicht, wenn man nicht Alkohol trinken will, das ist natürlich vollkommen in Ordnung, aber es macht Spaß.
Genau, und dann hoffen wir darauf, dass es nächstes Jahr wieder so tolle Highlights wie Island gibt.
Oh ja, bitte. Aber vielleicht gewinnt Island ja nächstes Mal. Ich habe Hoffnung. Vielleicht wird Island das neue Schweden. Schweden ist ja immer sehr erfolgreich beim ESC. Vielleicht hat Island jetzt seine Stimme gefunden. Ne?
Ja, aber irgendwann gehen Island die Künstler raus.
Das stimmt natürlich.
Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viele tolle Künstler aus Island kommen. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge.
Ja, ich glaube, das schreiben wir mal
auf. Island-Special.
Island-Special. Ja, es war auf jeden Fall richtig schön, das mit dir zu gucken, will ich nochmal sagen. Und wir hätten auch gerne gestern Abend noch diese Folge aufgenommen, weil ich glaube, da wären wir zu drüber gewesen. Ich glaube, hätten wir wahrscheinlich nur gelacht und geschrien und
gelallt.
Gelallt. Also kriegt ihr jetzt eine nüchterne Folge. Und ich will auch am Ende nochmal sagen, guckt auf jeden Fall The Story of Fire Saga. Das ist auch auf jeden Fall super empfehlenswert.
Und hört euch das Lied, oder guckt euch das Lied von Daddy Ock. Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Irgendwas mit G. Sucht einfach 10 Years von Daddy. Und dann
oder Island ESC 2021.
Genau, guckt euch das Video auf jeden Fall dazu an. Das ist ein großer Teil des Charmes.
Das Lied selber würde ich vielleicht gar nicht so oft hören, aber diese Show dazu, dieser Tanz, das ist exquisite
auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, dass ihr den ESC geguckt habt und wenn nicht, ihr findet ihn bestimmt auch online zum Nachschauen, lohnt sich auch. Ja, auch wenn wir euch jetzt, wenn ihr natürlich jetzt schon wisst, wer gewonnen hat, aber es ist einfach, das ist vielleicht gar nicht so viel wert nachher am Ende, also es geht halt eigentlich um den Spaß und den Prozess.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.